Kurznachrichten.
Hier ist Gabriele Gysi und ich wünsche den Hörern von Marabu und DDR 1 eine wunderschöne Weihnachtszeit.
Wäre das nicht schön? Wir feiern einfach Weihnachten und dann wird's Frieden, weil Fest des Friedens. Der Papst betet irgendetwas, Donald Trump streitet rum, J.D. Vance warnt Papst Leo, du musst vorsichtig sein, wenn du über Theologie sprichst. Hier bekommt man die Ahnung, es fühlen sich Vertreter, menschliche, von Gott berufener als der Papst selbst. Berufen, über den Iran zu sprechen, Gabriele Gysi. Irgendein Depp kommentierte da auch fragend. Ich antwortete, weil sie als Schauspielerin und Künstlerin berufen ist, ihre Sicht auf die Sache darzubieten. Das tat sie ausführlich im Gespräch, aber auch in einem Text hier in der kleinen Audiodatei. Für die Freunde vom OK-Projekt Sebastian Köpke, Claudia Opitz, hat sie das Ganze jetzt noch einmal gestraft eingesprochen. Und das möchte ich in Verbundenheit nicht vorenthalten. Ist Gabriele Gysi ja auch manchmal in unserer Gruppe, wenn es zur Friedensdemonstration geht. Bitteschön, mit Bild bei YouTube beim OK-Projekt.
1002 Nächte. Reisebericht vom 17. Dezember 2022 bis 7. Januar 2023. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Hölderlin. Aber kennen wir, die Menschen des Westens, noch einen Gott außer dem Homo Deus, der sich präsentiert im unendlichen Geschrei der tödlichen Show? Gibt es noch eine geistige Welt in unseren Breiten? Ist unser Hochmut allen anderen geistigen Welten gegenüber angebracht? Woher kommt diese Anbetung der Oberfläche? Lassen Sie mich von einer Reise berichten, die mich berührt und glücklich gemacht hat. Vielleicht können wir dann ahnen, wie groß das Unglück ist, das wir anrichten, indem wir uns an die Stelle aller Götter setzen, nichts verstehen und an unserem eigenen transhumanistischen Geplauder im Nihilismus des Tötens versinken. Hurra, wir verreisen. Aber wohin? Was erwartet uns? Eine Reise zum Jahreswechsel 2022-23 in den Iran. Aus den Beschreibungen hier in Deutschland erfährt man, dass eine barbarische Regierung des Irans die Bevölkerung, besonders die Frauen, quält. Das wissen wir im Westen, denn überall auf der Welt sind die Menschen noch nicht auf dem westlichen Entwicklungsstand, was uns, die westliche Welt, wie selbstverständlich gegen wen, wofür, warum auch immer, in allen Konflikten zur Führung berechtigt. Wohin? Ins Nirvana? In den Himmel? In die Hölle? Die Erklärungsmuster des Weltgeschehens hier in Deutschland liegen in westlichen Händen. Wir wissen, wie die Welt zu denken, zu fühlen und zu handeln hat. Millionen Journalisten sind beschäftigt, die Welt von der Höhe ihres allmächtigen Wissens aus zu interpretieren. Alle Mittel zum Umsetzen dieser Führung sind berechtigt. Nur das Böse kann daran zweifeln. Vielen Menschen scheint dieses Selbstverständnis selbstverständlich. Warum nur? Es ist schön, etwas nicht zu wissen, lernen zu können. Was werden wir sehen? Worüber dürfen wir uns wundern? Vielleicht sogar staunen? Was wissen wir nicht? Das können wir lernen zu verstehen. Schon auf der Fahrt vom Flughafen zum Hotel sehen wir Schrift. Überall ist diese Schrift zu sehen. Sie ist schön, geschwungen, rhythmisch und rätselhaft. An Wänden in bunten Leuchtreklamen, an LED-Leuchten zeichnet Schrift die Wege. Wir fahren in eine erzählende Welt. Worte verweisen in alle Richtungen zur nächsten Autowerkstatt, ins Restaurant, zum Bazar, in die nächste Stadt, zu Allah. Wenig übergroße Bilder von mehr oder weniger Prominenten verstellen den Blick in die Stadt, auf das Leben der Straße. Ab und zu ein geistlicher Führer, aber oft ist es ein zum Bild gemaltes Foto, genau wie die Bilder der an den Laternen auftauchenden Märtyrer, die an persönliche Schicksale im Krieg mit dem Iran erinnern. Unser erster Aufenthaltsort ist Teheran. Den Tabiat Park und seine Brücke besuchen wir am späten Abend und am nächsten Tag. Viele Menschen nutzen den Ort, um zu spazieren. In einem Café an der Brücke feiern junge Menschen Geburtstag, schenken uns Kuchen. Sie fragen, wo wir herkommen, wünschen uns Glück. Wir fotografieren uns gemeinsam. Es gibt keine Angst, kein Verstecken. Eine 28-jährige Architektin hatte diese Brücke entworfen. Kein weltberühmtes Architektenbüro musste die Entscheidung zum Bau der modernen Brücke vom Park über eine Autobahn zum nächsten Park rechtfertigen. Sie ist in ihrer mehrstöckigen Form ein architektonisches Ereignis und offensichtlich ein Treffpunkt vieler, besonders junger Menschen. Erstaunlich. Auch der Verkehr beeindruckt uns schon am ersten Tag. Es gelingt den Fahrern in unsichtbarer Absprache mit einem Minimum an Regelbereitschaft die Mobilität der Stadt umzusetzen. Der Besuch von Museen, des Thronsaals, der Diamantenhalle sind Ereignisse. Immer wieder fallen die klug angelegten Gärten auf. Es ist Winter, nicht die Blumen, aber die Konzepte der Anlagen sind beeindruckend. Blickrichtungen, Wasser und Gewächse sind geplant, vielleicht weil die Kulturen im Iran sich schon so lange mit dem Wasser als Elixier des Lebens beschäftigen. Es fallen immer neue Springbrunnen und andere raffinierte Formen im Umgang mit Wasser ins Auge. Wir treffen im Hotel einen Freund eines Freundes von Freunden. Er kann ohne Erregung, ohne Vorwurf, ohne Bitterkeit aus der Geschichte des Irans berichten. Diese Form der Intellektualität, die Empathie und Distanz zugleich ermöglicht, ist beeindruckend. Eine hier in Deutschland fast verschwundene Gesprächsform. Wir lernen, dass der Kampf gegen den Analphabetismus, die Entwicklung von unzähligen Universitäten, einen selbstbewussten Diskurs im Land zwischen allen divergierenden Ansichten fordert. 61% der Abgänger des Ingenieurstudiums im Iran sind Frauen. Das ist beeindruckend. Der Analphabetismus, 70% zur Zeit des Schahs, gehört der Vergangenheit an. Übrigens war uns aufgefallen, dass in so gut wie in allen Restaurants Frauen die Kasse bedienen und kontrollieren. Wahrscheinlich können sie besser rechnen. Amir, unser Reisebegleiter, erzählt uns den hübschen Witz, dass alle iranischen Männer Machos sind und immer das letzte Wort haben müssen. Es lautet: Ja, sehr gern, mein Schatz. Die Schönheit vieler iranischer Frauen hat auch uns sehr beeindruckt und verdient ihre Sprichwörtlichkeit. Nicht in Teheran, aber in vielen anderen Orten sehen wir später kleine und größere schwarze Fahnen aufgehängt an Straßen. Texte sind als Banner über Straßen gezogen, denn die Prophetin Fatima wird gefeiert. Gruppen von Männern pilgern zur Fatima-Moschee in Qom, um die Weisheit dieser Frau zu feiern. Der Respekt vor den Frauen findet sich offensichtlich in Geschichten, die sich durch Unkenntnis unserem Verständnis entziehen. Selbst die Bedeutung einer literarischen Figur wie Scheherazade aus Tausend und einer Nacht ist für uns nicht auf den ersten Blick sichtbar. Aber jetzt bestaunen wir erst einmal den Teheraner Bazar. Er ist durch seinen Abwechslungsreichtum an Produkten, die Schnelligkeit der Waren transportierenden Arbeiter und die Bedächtigkeit des Einkaufs ein kulturelles Ereignis. Die Mosaiken, ihre Schönheit mitten im Alltag, verweisen in zivilisatorische Leistungen der Vergangenheit, die vielleicht mit ein Grund für die verblüffende Kultur der Toleranz im Umgang mit bestehenden Widersprüchen im iranischen Alltag sind. Die Basare sichern im ganzen Land einen großen Teil der Versorgung der Bevölkerung. Es wäre in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe, ein Angriff auf Kultur und Umwelt, Amazon an diese Stelle zu setzen. In der weiteren Reise werden wir immer wieder überrascht sein, auf welch tolerante Weise gelebt wird. Später in Gom werden wir einen Geistlichen treffen, der die gleiche Fähigkeit zur Toleranz im Gespräch zum Ausdruck bringt wie der Freund des Freundes von Freunden. Unsere nächste Station ist Gwazin. Hier ist die Moschee verschlossen. Warum? Unser Reisebegleiter findet den Moscheediener. Er berichtet, dass in der Gegend zwei Vorbeter von Banden getötet wurden, die deshalb entgegen dem Brauch die Moschee verschlossen hatten. Den Basar in der Nähe besuchen wir schon wie selbstverständlich. In Gedanken können die Erlebnisse wilde Wege zurücklegen. Ich muss an Shiraz denken, diese schöne gepflegte Stadt, in der junge Menschen, offensichtlich ein Schülerausflug, mit uns eine Fotosession veranstalten. Wir trafen auch junge Fotografen und Models, die versiert im Umgang mit modernen Techniken Bilder an historischen Orten für ihr Verständnis von Zukunft suchten und fanden. Die vielen Momente der Gastfreundschaft sind fast nicht zu erzählen. Vom gemeinsamen Teetrinken mit einer iranischen Familie, die ebenfalls den berühmten Ehram-Garten besichtigt, bis zu den vielen Einladungen, die von unserem Reisebegleiter Amir aus Zeitgründen immer wieder abgewehrt wurden. Neben vielen kleinen Geschenken sind es zwei Erlebnisse, die mich voller Neigung an den Iran denken lassen. In einer Khan-Moschee trafen wir einen Jungen von vielleicht 13 Jahren, der den Besuchern beim Ausziehen und Verwahren der Schuhe half. Für ihn war es eine wichtige Funktion. Er bemerkte unser Fremdsein und führte mich zu den schönsten Bildern in einem hinteren Raum. Als Dank schenkte ich ihm etwas Geld. Nach der Besichtigung und vielen Fotos mit vielen anderen Besuchern und Gläubigen gingen wir zum Auto. Jetzt kam der Junge gerannt und rief uns. Er hatte von dem bisschen Geld Blumen gekauft. Das Papier, in dem die Rose eingewickelt war, liegt in Berlin auf einem Tisch und erzählt von ihm. Ich habe Glück, diesen Jungen, seine Freundlichkeit und Neigung dem Fremden gegenüber erfahren zu haben. Es gab einen sehr verregneten Tag. Ausgerechnet an diesem Tag war die Besichtigung der Stufenpyramide von Shangbal Zambil geplant. Als wir auf den Parkplatz fuhren, gab es in einiger Entfernung nur ein einziges Auto. Wir und die Menschen aus diesem Auto waren wild entschlossen, die Pyramide trotz allem näher zu betrachten. Ich fotografiere schlecht, aber möglichst alles, auch unsere wetterbedingten Leidensgefährten. Die Familie winkte uns für ein gemeinsames Foto zu sich. Da es wirklich sehr kräftig regnete, legte die Frau ihren Chador um mich zum Schutz vor dem Regen. Nach dem Foto wollte ich ihn ihr zurückgeben. Das war nicht möglich. Ich sollte ihn weiter tragen. Er sollte mir helfen, nicht krank zu werden. An diese Frau muss ich immer wieder denken. Sie kannte mich nicht und sie hatte keinerlei Vorteil. Einfach nur so verschenkt sie ein schönes, wichtiges Kleidungsstück und entschwindet. Für uns ist diese Freundlichkeit jenseits von Berechnung fast nicht mehr zu verstehen. In der westlichen Welt mit ihrem Verlangen nach Effektivität, einem ständigen Kosten-Nutzen-Abwägen, ist Lebendigkeit ohne Ziel ein Fehler. Schade. Wahrscheinlich waren wir im gastfreundlichsten Land der Erde zu Besuch. Während des Rückflugs denke ich bereits, warum sollen wir Menschen aus der westlichen Wertegemeinschaft dieses kulturvolle Land nicht besuchen? Wer denkt sich so etwas aus? Wir sind in dieser Zeit 5000 Kilometer durch den Iran gefahren. Wir haben 10 verschiedene Städte besucht. Den Blick in ein Land ohne Angst vor Kriminalität, ohne ins Auge springende Armut gesehen. Wir sahen keine Bettler, keine Obdachlosen. Aber wir erlebten immer wieder unglaubliche Freundlichkeit und Neugier Fremden gegenüber. Vielleicht hat sich die Offenheit dem Fremden gegenüber aus der Zeit der Karawanen der Seidenstraße bis heute gehalten. In vielen Städten kann man Karawansereien besichtigen als museale Einrichtung oder als Teil der Basare oder als Herberge, wie vor langer, langer Zeit. Aber vielleicht findet diese Fähigkeit zur Freundlichkeit ihre Ursache auch im Verhältnis zur Kunst, zur Schrift und in der Tatsache, dass die Menschen dort sich nicht zu schnell ein Bild machen wollen und die Begegnung suchen. Du bist, was du suchst, sagt Rumi, ein iranischer Dichter des 13. Jahrhunderts. Du bist, was du suchst. Vielleicht hat aber auch Scheherazade mit der Kraft ihrer Erzählungen in Tausend und einer Nacht der Kultur im Leben der Menschen solche Macht verliehen. Sie, die Tochter des Großwesirs, will den Sultan heiraten. Den Sultan, der jede Frau, die er heiratete, nach der ersten gemeinsamen Nacht töten ließ, um nicht betrogen zu werden. Seine erste Frau hatte ihn hintergangen und um sein Leid nicht zu wiederholen, beendet er jede neue Beziehung auf diese schreckliche Weise. Ihr Vater warnt sie, will sie nicht der Gefahr aussetzen, aber sie will. Sie wird ihm jede Nacht eine Geschichte erzählen, deren Fortsetzung er hören möchte. Sie leben zusammen, bekommen Kinder, leben miteinander. Der Sultan hatte begonnen, ihre Geschichten, die Literatur zu lieben und muss in der 1002. Nacht nicht mehr töten. Sie haben gelernt, ohne Bedrohung miteinander zu leben. Traurig, warum finden wir keine Scheherazade, die uns von der Macht des Tötens erlöst, wie sie es kann im Iran. Vielleicht ist das Rätselhafte der Schrift, die Wege aufzeigt. Wege, die wir in der westlichen Welt nicht kennen. Wir scheinen nur einen Weg zu kennen, die Macht der Zerstörung.
Das Dossier.
Frauen.
Um die Geschlechter geht es gleich, liebe Svetlana. Grüße an die BRICS. Eher zu einem Verkehrshindernis entwickelt sich Drohnenexperte Armin Laschet.
Aber nicht jede Drohne, die im Moment in Deutschland aufsteigt oder über einem Flughafen kreist, ist der Russe.
Nur24 berichtet, Laschet wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Mit einem E-Scooter war er unterwegs. Hier erinnere ich an einen Vorgang vom März 2025. Da wurde er innerorts mit Tempo 97 geblitzt. In Aachen. Er meinte, ein Wagen sei ihm gefolgt. Heute trifft er, geschient, den Sohn des iranischen Schahs, Reza Pahlavi. Hierzu wurde er heute im Morgenmagazin interviewt. Ich hab's zufällig beim Anmachen gesehen. Eine altgediente, recht kritische Journalistin ging zu Werk. Pahlavi, der nicht mal einend für die iranische Exil-Diaspora steht, wird von Laschet als ernstzunehmender Gesprächspartner bezeichnet. Ferner von Realitäten kann man nicht sein. Union, Linke, Grüne gehen klar auf Distanz, berichtet das ZDF ergänzend. Auf X formulierte Pahlavi, während die Iraner weiter für ihre Befreiung kämpfen, bin ich nach Berlin gekommen, um dafür zu sorgen, dass ihre Stimmen gehört werden. Also meine Sichtweise lässt mich reüssieren, die Iraner kämpfen gegen den Westen. Dem ZDF hier zugute, aber auch die Familie Pahlavi steht für ein autoritäres System von 1979. Sein Vater ließ politische Gegner verfolgen, foltern und ermorden. Pressefreiheit und eine unabhängige Justiz existierten nicht. Humus für die jetzige Regierung im Iran. Aktuell vor Ort: Donald Trumps Embargo greift nicht, iranische Tanker umgehen die US-Blockade. Hessen fordert die schwarz-rote Regierung eine Strafe für die Leugnung des Existenzrechts Israels. Stellt euch mal vor, das Land würde irgendwann von sich aus von der Landkarte verschwinden. Dieser reale Vorgang dann würde in Teilen Deutschlands unter Strafe stehen. Intellektuell befriedigende politische Gespräche sind so in Deutschland fast nicht mehr möglich. Kluges Trapstern, nur noch die Nachtigall. Der Iran verurteilt die US-Seeblockade als Verstoß gegen die Waffenruhe. Eine Journalistin wurde im Libanon tot aus Trümmern geborgen.
Frauen.
Gleich Svetlana, der Iran stoppte die geplante Hinrichtung von 8 Frauen. Diese waren zum Tode verurteilt, ob regierungskritischer Proteste. Iran tat das nach Worten von US-Präsident Donald Trump, auf dessen Bitte dieser dankte. Aber auch das Weiße Haus, Beschlagnahme von Schiffen, wäre kein Bruch der Waffenruhe. Die US-Botschaft in Beirut legt US-Amerikanern nahe, den Libanon zu verlassen. Iranische Revolutionsgarde meldet weitere Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz. Das Weiße Haus sucht einem Medienbericht zufolge nach Möglichkeiten, Verbündete innerhalb der NATO zu bestrafen, die sich geweigert haben, den Iran-Krieg der USA zu unterstützen, berichtet Politico. Mehr als 50.000 Häuser im Libanon sind zerstört oder beschädigt. Nicaraguas Präsident Ortega erklärt sich zum Iran-Krieg. Donald Trump habe den Verstand verloren, es berichtet die Ostdeutsche Allgemeine. In Wien gab es massive Proteste gegen die Teilnahme von Israel beim Eurovision Song Contest, liebe Schlagerfreunde. Und es häufen sich Brände in Raffinerien. Jetzt nahe Melbourne, Australien, es berichtet die Wirtschaftswoche. Australische Fluglinien sind schwer betroffen. Ähnliche Vorfälle gab es schon in anderen Teilen der Welt. Hier wird ein technischer Defekt als Ursache gemeldet. Zur Kenntnis nehme ich. Auch die Sache mit den seltenen Erden. Hier ist Deutschland stark von China abhängig. Quelle: aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Eurovision Song Contest hatten wir gerade. Auch die Biennale in Venedig steht in der Kritik. Wegen Russlands Präsenz will Kaja Kallas EU-Förderungen streichen. Russland in Venedig fand sie moralisch verwerflich. Russenhass der übelsten Sorte gab es schon mal im letzten Jahrhundert. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Aber zuvor nun endlich Frauen. Thematisiert hatte ich ja schon mal diesen Bericht hier. Von der ARD, vom AfD-Parteitag.
Doch sehr viele Vorstellungen, sehr rückwärtsgewandt. Immer wieder wird hier gesprochen von der Familie aus Mutter, Vater und Kind.
Jetzt lässt Dunja Hayali vom ZDF zur Sache einen Polizeibeamten hetzen.
ARD und ZDF singen heute das IFF.
Wenn wir sehen, wie viele Opfer von Gewalt, von versuchten Tötungsdelikten wir im Jahr unter Frauen und Mädchen haben, 2024, die Zahl 2, also rechnerisch, jeden Tag werden in Deutschland mindestens zwei Frauen und Mädchen Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdeliktes. Und bei den Sexualdelikten sieht es nicht anders aus.
Was raten Sie Frauen?
Wenn man nach der statistischen Anzahl geht, besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen. Da ist das Risiko erheblich höher, eben Opfer von psychischer oder physischer Gewalt zu werden.
Ayali lacht hier rein. Zum Lachen ist es aber eigentlich nicht. In beiden Fällen erleben wir einen öffentlich-rechtlichen Kampf gegen das mehrheitliche Geschlechterbild in Deutschland. Mann und Frau, nicht unwichtig für die Reproduktion der eigenen Art. Da Kinder gebären können, eine Gesellschaft, die sich von diesen Normen löst, ist nach meiner Überzeugung nicht mehr überlebensfähig. Eigentlich auch nicht mehr von innen reformierbar. Und Auswüchse wie diese müssten eine offene gesellschaftliche Diskussion herbeiführen, auch über den Fortbestand derartiger Medien. Warum beschäftigt mich das? Selbst heterosexuell hatte ich aber im Laufe meines Lebens einige Männer kennenlernen dürfen, die um meine Hand anhielten. Ich musste dies immer mit großem Respekt zurückweisen. Die ersten Vorfälle übrigens vor 1989, und das waren russische Soldaten. Niemand kann sich sowas aussuchen. Auch Hayali lebt ja in einer homosexuellen Beziehung. Das respektiere ich, aber es kann nicht zur Norm einer Gesellschaft gemacht werden. Und einen Komplettausfall erleben wir hier vom linken Ufer ein weiteres Mal. Heidi Reichinek.
Das Problem sind Männer. Keine Frau hat nachts Angst auf der Straße, wenn sie migrantischen Frauen begegnet.
Links war früher mal Analyse und Beschäftigung mit den Machtverhältnissen. Diese Wirrheiten sind nicht links. Noch weniger, wenn sie in Zeiten wie diesen reüssieren. Die Bundesregierung hat eine Militärstrategie vorgelegt, Boris Pistorius verteidigt und erklärt, die NATO-Partner erwarten eine Führungsrolle von Deutschland. Allein der Begriff. Unter deutscher Führungsrollen verstarben im vergangenen Jahrhundert, im Zweiten Weltkrieg, schätzungsweise über 60 bis 70 Millionen Menschen, 3,5% der damaligen Weltbevölkerung. Die Sowjetunion verzeichnete mit 28 Millionen Toten die höchsten Verluste, gefolgt von China und Deutschland. Quelle: Bundes- Bundeszentrale für politische Bildung.
Was ich immer wieder feststelle ist, und das ist ein deutsches Phänomen, ich bekomme viel rum, aber in keinem Land werden die eigenen Streitkräfte so schlecht geredet wie in Deutschland. Wir sind viel besser als der Ruf.
Boris Pistorius, SPD.
Das ist richtig.
Von der eigenen Geschichte entkoppelt.
Der marxistisch-leninistischen.
Tja, liebe Svetlana. Tja, am 23. April 2026 die kleine Audiodatei.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana. Nun auch Tagesschau. Russland beendet den Öltransit nach Deutschland. Rohöl aus Kasachstan. Gab manche Erzählungen, das wäre russisches umetikettiert. Aber ab Mai kein Öl aus Kasachstan mehr über die Druzhba Pipeline zur PCK Schwedt. Russland nennt technische Gründe. Kasachische Öllieferungen würden ab kommenden Freitag auf andere verfügbare Logistikwege umgeleitet. Versorgungslage sieht das Bundeswirtschaftsministerium nicht bedroht. Man versorgt 90% Berlins, Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns, aber auch Unternehmen in Dresden oder Leuna. Komplettausfall wäre wohl Abspann gewesen, aber es wird umgeleitet. Warten wir ab. Das Wirtschaftsministerium hat die Wachstumserwartung deutlich gesenkt. Katharine Reiche fordert Reformen, weist Kritik zurück. Friedrich Merz bei Petersberger Klimadialog, Klimaschutz ja, aber nicht gegen die Wirtschaft.
Wir sind auch nicht mehr im Frieden.
EU gibt Milliardenhilfen für Ukraine frei. Ungarn beendet die Blockade.
Give us a credit.
Fallhöhe weiter erhöht.
It's both a pleasure and a privilege.
In Griechenland wurde die Immunität von 13 Abgeordneten aufgehoben. Außen- und Verteidigungsminister erklären in Peru ihren Rücktritt. Grundchaos bei der Wahl. Ein Urteil gegen Oligarchen gab es in Moldawien. Mehr als die Hälfte der EU-Staaten bricht die Budgetregeln. Quelle komplett ORF. Und Focus Online berichtet Exodus bei der britischen Eliteeinheit SAS, Special Air Service. Man bezieht sich auf den Telegraph. Eine signifikante Anzahl von Soldaten hat einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt. Hatten Sie nicht auch einen weiblichen James Bond diskutiert? Alleine der Begriff weiblicher James. Heute die Sonne dann unbeständiger, im Nordosten sehr kalt, im Südwesten sehr warm.
Marcello, ich sage einfach nur Dankeschön, vielen Dank.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.